Ich möchte euch zu Beginn meiner Predigt einmal um eines bitten. Schaut euch bitte mal eure Hände an. Nicht die des Nachbarn, sondern eure eigenen. Bitte nicht vergleichen. Was seht ihr? Welche Aussagekraft haben unsere Hände? Wie würdet ihr sie beschreiben, wenn ich euch darum bitten würde? Nun, das, was wir alle sicherlich sehen, das sind Linien auf meinen Handflächen. Da sind Fingerabdrücke und die sind unverkennbar, die gehören zu meiner Person. Die zeugen von mir, die hat niemand sonst auf der Welt. Aber vielleicht fallen dir auch andere Merkmale an deinen Händen ein. Vielleicht sind da Narben von zurückliegenden Verletzungen. Vielleicht zeugen deine Hände von der Mühe und Arbeit der vielen vergangenen Jahre. Wahrscheinlich sehen deine Hände dann nicht nur nach Arbeit aus, sondern sie fühlen sich auch so an. Etwas rau. Sicherlich, man erkennt auch das Alter einer Person an dessen Händen. Und ganz bestimmt versuchen einige von uns auch gerade aus diesem Grund, diese Hände zu pflegen und achten auf ein sanftes und junges Handgefühl. Ja, die Hände sagen einiges über eine Person aus. Ich möchte mit euch heute über einen Text nachdenken, in dem Gott sich vor sein Volk stellt und seinem Volk gegenüber seine eigenen Hände beschreibt. Und das Interessante, was euch gleich sicherlich auffallen wird, dass wo Gott seine Hände beschreibt, werden wir feststellen, dass das, was Gott sagt, nicht in erster Linie mit seiner Person zu tun hat, sondern seine Hände deuten auf diejenigen hin, für die Gott seine Hände öffnet, für die Gott oder die Gott in seinen Händen hält. In Jesaja 49, Vers 16 sagt Gott nämlich Folgendes: Siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. In meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Mit anderen Worten, Israel, wenn ich meine Hände öffne, wenn ich in meine Hände schaue, dann sehe ich in erster Linie nicht mich, sondern ich sehe dich. Ich habe dich, ich habe deinen Namen in meinen Händen stehen. Stellt euch das einmal vor, welche Bedeutung muss das für das Volk Israel gehabt haben? Ihr Name in den Händen Gottes gezeichnet. Welche Bedeutung hätte es für dich ganz persönlich, wenn du wüsstest, dass dein Name Gott so wichtig ist, dass er ihn in seinen Händen stehen hat? Ich möchte mit euch nachdenken heute über, ich habe das Thema so überschrieben, Gottes unwandelbare Treue. Gottes unwandelbare, unveränderbare Treue. Das Interessante an dem Vers, den ich gerade gelesen habe, ist, dass diese Zusage, die Gott an sein Volk gibt, nicht wie vielleicht angenommen in eine Situation hineingesprochen wird, wo man in einer tief empfundenen Glücksgefühl, sage ich mal, da wo alles sowieso wunderbar läuft, da sagt sich so etwas viel leichter und wird auch sofort bejaht oder angenommen. Aber das Gegenteil ist bei dem Volk gerade der Fall. Denn das Volk befindet sich in einer Situation, in der sie eine Enttäuschung Gott gegenüber aussprechen. Israel denkt nämlich, Gott möchte nichts mit ihnen zu tun haben. Gott habe sie verlassen, ja die Treue, die er einmal ihrem Vorahnen, dem Abraham, gegeben hat, zugesagt hat. An dieser Treue Gottes fangen sie an zu zweifeln. Was ist geschehen im Leben des Volkes Israel? Nun, das Volk Israel ist aufgeteilt in Nord- und Südreich. Und es wird von seinen Feinden sehr bedroht. Gegen Assyrien hat Juda, das Südreich, bereits einen Krieg verloren und viele von ihnen sind in die Gefangenschaft weggeführt worden. Jerusalem, die Hauptstadt, kann zwar noch gehalten werden, aber durch Babylon steht ihnen nach Jesajas Prophetie ein weitaus schlimmeres Gerichtsurteil bevor. Das ganze Land wird eingenommen werden, Jerusalem wird zerstört, den Tempel ausgeraubt. Die Mauern Jerusalems wird es so nicht mehr geben. Die daraus resultierende Kriegsgefangenschaft und das Leben in der Fremde für viele, viele Jahre. Und so kommt das Volk zu dieser Beurteilung ihrer Situation, die menschlich gesehen vielleicht auch logisch klingt. In Vers 14, also kurz davor, lesen wir nämlich, Zion sprach, der Herr hat mich verlassen und der Herrscher hat mich vergessen. Das Volk ist hier sichtlich am Boden zerstört. Trotzdem finde ich persönlich es schon irgendwie interessant, wenn nicht anmaßend, diese Behauptung. Denn es ist eigentlich eine Verdrehung der Tatsachen in Richtung Gott. Denn in Wirklichkeit waren sie es doch, die Gottes Gebote übertreten haben, die mit ihm nichts zu tun haben wollten. Sie haben Gott verlassen, sich sogar Götzen zugewandt. Sie haben auf Militärallianzen mit ihren Nachbarstaaten sich eingelassen. Also sowas wie die NATO gab es also schon damals. Sie haben sich auf Militärallianzen verlassen, anstatt sich auf Gottes Schutz zu vertrauen. Und jetzt in ihrem Leid, wo das die schwere Zeit auf sie einwirkt, schieben sie die Schuld plötzlich Gott zu. Er hat sie ja verlassen und somit zugelassen, dass sie von ihren Feinden besiegt und verschleppt werden. Und nun scheint er sie sogar aus seinem Gedächtnis gelöscht zu haben. So fühlt das Volk Israel Gott gegenüber. Die Reaktion des Volkes Israel ist eigentlich exemplarisch für unsere menschliche Natur. Wir sind auf der einen Seite sicherlich in der Lage, Gott in unserem Leben komplett auszuschließen. Wir ignorieren ihn in sämtlichen Entscheidungen, die treffen wir einfach ohne Gott, da ist er raus. Ja, sogar seine Gebote, das Wort, das er uns gegeben hat, das darf für viele Jahre in unserem Bücherregal verstauben. Sein Wort wird nicht wertgeachtet. Aber wenn es andererseits etwas geschieht in meinem Leben, was nicht gut ist, was schwer zu tragen ist, was nicht so läuft, wie ich es einfach gerne hätte, ist plötzlich Gott wieder da, aber als der Schuldige. Er hat mich anscheinend vergessen. Wie soll Gott jetzt in dieser Situation auf sein Volk reagieren? Was soll er ihnen sagen? Ich persönlich, wisst ihr, ich denke, ich hätte diesem Volk was zu sagen. Ich hätte schon eine klare Sprache zu ihnen gefunden und Worte wie selber Schuld wären sicherlich Teil meiner Antwort gewesen. Ist doch nur das eingetreten, wovor Gott sein Volk für viele Jahre lang auch vorgewarnt hat. Das Interessante aber an der Antwort Gottes ist, dass Gott ihnen in ihrer Situation nicht ihre Vergehen vorsetzt. Er legt hier nicht zusätzlich noch seinen Finger in ihre Wunde und sagt ihnen, ihr seid ja selber schuld. Nein, Gott schaut sie an, er sieht ihren Zerbruch, er sieht ihr Leid, er sieht, wie sie eigentlich am Boden liegen. Und auch er hört auch ihre falsche Annahme seiner Person gegenüber. Und Gott reagiert hier nicht beleidigt, sondern Gott beginnt einen Kampf für sein Volk. Gott beginnt, um die Liebe seines Volkes zu kämpfen und er zeigt ihnen ganz praktisch, wie nah er ihnen sein muss, wie nah er ihnen ist und dass ihre Annahme eine verkehrte ist. Ich lese uns dazu diese gesamten drei Verse jetzt als Ganzes. Jesaja 49, die Verse 14 bis 16. Zion sprach, der Herr hat mich verlassen und der Herrscher hat mich vergessen. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn, selbst wenn sie ihn vergessen sollte? Ich will dich nicht vergessen. Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind allezeit vor mir. Wir haben in diesen drei Versen, ich möchte mir einfach drei Zusagen Gottes herausgreifen. Zusagen, welche die Grundlage seiner Treue zu uns Menschen darstellen. Und der erste Grund, warum Gott treu ist, das ist einmal, Gottes Treue beginnt, mein erster Punkt, Gottes Treue beginnt mit seiner Entscheidung. Gott hat sich bewusst hier für sein Volk entschieden. Er hat Ja zu ihnen gesagt. So wie ein kleines Kind, das zur Welt kommt, es wird sofort konfrontiert mit der Liebe seiner Mutter. Es kann seine Mutter sicherlich nicht in dem Maße zurücklieben, wie die Mutter es liebt. aber es erfährt trotzdem 100% Liebe von der Mutter. Denn das ist der Grundinstinkt einer Mutter, sein Kind zu lieben. Das ist hier an dieser Stelle Gottes Bild für sie. Kann denn auch eine Frau ihr Kindlein vergessen? Gott fordert das Volk auf, und ich denke, Gott fordert auch uns heute dazu auf, ganz logisch nachzudenken. Auch in Betracht ihres Leides, in dem sich das Volk gerade befindet, oder auch wir heute ganz persönlich erleben. Vielleicht fühlst du dich gerade in den letzten Zeiten, Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren alleine gelassen. Vielleicht sogar von Gott vergessen, kann das sein? Das passiert, meine ich, schneller als man denken kann, als man ahnen kann, wenn man in eine schwere Situation hineingerät. Und mitten in dieses Leid, mitten in diese Schwere, die das Volk fühlt, kommt Gott mit diesem Bild einer Mutter-Kind-Beziehung. Mütter sind bereit, für ihr Kind das Leben zu geben. Eine Mutter ist immer für ein Kind da. Gott appelliert hier an das Urvertrauen eines Kindes zur Mutter und fragt, kann das sein, dass eine Mutter ihr Kind vergisst? Diese Frage ist natürlich rein rhetorischer Natur und impliziert bereits die Antwort. Denn keine Mutter wird jemals ihr leibliches Fleisch und Blut vergessen, diesem Kleinen seine Liebe und Fürsorge verweigern. Selbst wenn sich Kinder von der Mutter entfernen, eine Mutter wird niemals ein Kind aus ihrem Gedächtnis löschen können. Und Gott selbst sagt von sich, selbst wenn das, was für euch unmöglich klingt, geschieht, sagt er, ich will dich nicht vergessen. Das ist Gottes Entscheidung für sein Volk, seine Entscheidung für uns Menschen. Sie steht felsenfest. Und wenn du dich heute alleine von Gott vielleicht verlassen fühlst, dann darfst du diese Zusage sehr gerne ganz persönlich nehmen. Gott will dich nie vergessen. Und erst recht nicht verlassen. Nimm diese Aussage Gottes einmal so hin, wie sie da steht. Lass uns hören, wie Gott weiterhin argumentiert, ja, wie er weiterhin seine Treue ihnen gegenüber erklärt. Ich will dich nicht vergessen. Wisst ihr das Interessante, was mir in diesem Vers hier gleich aufgefallen ist? Dass diese Entscheidung Gottes, sie geht nicht von uns aus. Diese Entscheidung Gottes ist nicht von uns erbeten. Sie hat auch nichts mit meiner Leistung zu tun, mit unserem Verdienst, mit meiner Gemeindezugehörigkeit. Sie hat auch nichts mit meiner augenblicklichen Situation, sei es Freude oder Leid, zu tun. Es ist ganz egal, was ich empfinde. Gott sagt, ich will dich nicht vergessen. Es ist seine Entscheidung für uns und sie ist längst gefallen, warum auch immer. Aber Gott hat sich auf die Seite seines Geschöpfes gestellt, an die Seite des Menschen, und er bleibt treu. Wisst ihr, ich denke, wir alle haben schon mal Entscheidungen in unserem Leben getroffen. Es gibt wichtige Entscheidungen, es gibt unwichtige Entscheidungen. Zu den wichtigeren Entscheidungen gehört sicherlich, wenn ich jung bin, die Berufswahl. Oder die Wahl für einen Ehepartner. Ja, auch die Entscheidung für den Glauben, für Gott selbst und auch die Entscheidung, Gott zu dienen, sei es in der Gemeinde oder irgendwo in der Mission. Aber wie oft, wenn wir ehrlich sind, wie oft sieht es genau so mit unserer Entscheidung aus? Es ist einfach, Treue zu leben, treu zu meiner Entscheidung zu stehen, wenn es einem gut geht, wenn es einfach nach Plan läuft, sei es der Beruf, der Glaube oder auch die Ehe. Solange es uns gut geht, solange wir miteinander harmonieren, ist es einfach, treu zu sein. Aber wehe, es geht etwas schief. Eine falsche Behandlung meines Gegenübers, eine Enttäuschung, Vertrauen missbraucht, was auch immer. Wenn ich das Gefühl habe, dass diese Treue einseitig ist, wie schwer fällt es uns dann, trotzdem treu zu meiner Entscheidung zu stehen? Liebe Gemeinde, das ist der Unterschied zwischen Gott und uns Menschen. Seine Zusage der Treue, seine Zusage zu seinem Volk ist unabhängig von Leistungen oder Verdienst. Aber auch, und das ist, was uns Hoffnung gibt, sie ist unabhängig von unserem Versagen. Selbst wenn du und ich versagen Gott gegenüber, bleibt Gott treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das sagt uns die Bibel. Es ist einzig und allein die Frage seiner souveränen Entscheidung für uns, für dich und mich. An dieser Stelle ein kleiner textunabhängiger Gedankeneinschub. Weißt du, wann Gott uns gegenüber die wichtigste Entscheidung getroffen hat? Als er uns Menschen geschaffen hat. Als er uns Menschen geschaffen hat und feststellen musste, dass der Mensch, dass wir ihn verlassen haben. In der Person Adams ist Sünde hineingekommen in die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und es ist ein Keil in diese Beziehung hineingetrieben worden. Und dieser Keil besteht bis heute. Sünde trennt dich von Gott. Und zwar ewiglich. Und wo das geschehen ist, hat Gott nicht gesagt, ich bin enttäuscht, ich vergesse, was ich mir gesagt habe, Treue, ich lasse den Menschen fallen. Er hätte alles Recht dazu, genauso uns gegenüber zu reagieren, denn wir waren es, die diese Treue gebrochen haben. Aber das macht Gott nicht. Was macht Gott gleich danach, nachdem diese Sünde, dieser Keil vom Teufel zwischen Mensch und Gott reingetrieben wird? Gott sagt, ich werde einen Ausweg schaffen. Ich werde einen Retter schicken und dieser Retter wird diesen Keil wieder entfernen. Dieser Retter wird die Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederherstellen. Das ist Treue Gottes. Er hat sich entschieden und trotz Enttäuschung steht er zu seinem Wort. Und Jesus Christus kommt auf diese Erde. Sein Sohn wird Mensch und stirbt für dich und mich am Kreuz. Das bedeutet, eine Entscheidung zu treffen, zu der ich stehe. Wir gehen weiter im Text. Damit zur zweiten Grundlage der Treue Gottes. Und diese baut eigentlich auf seiner Entscheidung für das Volk auf. Denn was ist die Folge einer Entscheidung? Was erwarten wir, wenn sich jemand für mich entscheidet? Ich erwarte ganz praktisch, dass der Mensch, der sich eine Entscheidung getroffen hat, mir dementsprechend handelt, oder? Wenn mich mein Vorgesetzter eine Lohnerhöhung verspricht, dann beharre ich aber darauf. Du hast es doch gesagt. Den stelle ich da vor seine Entscheidung und sage, jetzt mach, wie du entschieden hast. Und wisst ihr, genau das Gleiche macht Gott jetzt hier im Text. Er bezeugt seinem Volk, dass er zu seiner Entscheidung steht. Darum geht es ihm. Vers 16, siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Und das Wort, das hier mit gezeichnet übersetzt wird, hat die Bedeutung von eingegraben. Deinen Namen habe ich in meine Hände eingegraben. Der zweite Punkt, Gottes Treue wird sichtbar an seinen Narben für uns. Ich habe von einem alten Brauch gehört in einer Kultur, da war es üblich, dass der Bräutigam, wenn man sich verlobt hat, dass der Bräutigam auf die Handinnenflächen den Namen seiner Braut tätowiert hat. Das sollte ganz einfach dazu führen, immer wenn er in seine Hände schaut, wenn er Arbeit verrichtet oder irgendwas macht, ja, dass er den Namen seiner Braut vor sich hat. Und dann weiß er, aha, ich lebe nicht mehr nur für mich, ich lebe für das Mädel, mit dem ich verlobt bin, ja. Ich weiß nicht, ob es damals beim Volk Israel diesen Brauch gegeben hat oder einen ähnlichen vielleicht. Aber wisst ihr, ich glaube, genau das will Gott hier seinem Volk mitteilen. Er fordert sie dadurch ganz einfach heraus, nachzudenken. Schaut in meine Hände, hier sind meine Hände, in meine offenen Hände und beantwortet mir die Frage, für wen sind diese Hände da? Und wahrscheinlich würden jetzt die meisten von ihnen damals erwartet haben, wenn Gott jetzt seine Hände zeigt, dann wird er wahrscheinlich eingreifen. Er wird eingreifen und in ihrer Situation, an ihrem Leid, an ihrer Not, in der sie sich befinden, jetzt etwas verändern. Gott wird die Feinde wegjagen, er wird Frieden schaffen und werden nach Hause fahren, nach Israel und werden in Frieden weiterleben. Aber erinnert ihr euch noch, als ich die Predigt begonnen habe, habe ich euch gebeten, schaut bitte in eure Hände. Und was haben wir festgestellt? Was sehen wir in unseren Händen? Unsere Hände sagen eigentlich nichts über unsere Zukunft aus. Aber an meinen Händen erkennt man die Spuren der Vergangenheit. Sie sind nicht weich wie die eines frisch geborenen Babys. Und ganz ehrlich, ich will es auch nicht. Ich will nicht, dass meine Hände sich weich und sanft anfühlen, denn diese Hände haben eine Geschichte zu erzählen. Sie haben mittlerweile über 50 Jahre hinter sich und ich weiß, warum und für wen sich die Hände so anfühlen, wie sie sich anfühlen. Und warum sie so gezeichnet sind und nicht anders. Und wisst ihr, und genau das macht Gott hier mit seinem Volk. Er reißt sie aus dieser gegenwärtigen Trauer und damit aus einer daraus resultierten Beurteilung ihrer Situation. Gott muss sie verlassen haben, denken sie. Denn die Spuren der Vergangenheit an seinen Händen aber, sie deuten genau von dem Gegenteil. Sie deuten davon, dass Gott da gewesen ist, dass Gott bei ihnen ist, dass Gott sie auch jetzt in seiner Hand hält. Er reißt sie heraus, aber auch aus einer verkehrten Erwartungshaltung ihm gegenüber. Ihre verkehrte Bedingung der Treue, dass Gott ihnen heraushilft aus ihrer Not, das wollen sie als Beweis für Treue. Er schaut mit ihnen aber in seine Hände, er zeigt ihnen seine Hände und geht mit ihnen in die Vergangenheit und fragt, was seht ihr? Für wen waren diese Hände wirklich da? Wessen Name seht ihr darin eingegraben? Der Weg, den Gott mit seinem Volk gegangen ist, ist unauslöschlich in seine Hände eingegraben. Und diese Zeichen deuten auf diese Wege hin, die Gott mit ihnen gegangen ist, auf viele Wundertaten, die das Volk auch mit ihm erlebt hat. Sie zeugen von der Liebe Gottes. Die Zeit, die Gott mit ihnen gehabt hat, die Worte, die er durch seine Propheten, durch sein Wort, durch die Bibel zu uns spricht, seine Geduld und Mühe, auch für uns heute, ganz persönlich. Schaut auf meine Hände, sagt Gott, und erkennt, sie zeugen von meiner Gegenwart, von meinen Taten, von meiner Treue euch gegenüber. Liebe Gemeinde, heute hast vielleicht auch du aufgrund bestimmter Sorgen und Nöte die Frage, wo ist Gott in dieser Not? Diese Frage hört man immer wieder. Ein Arbeitskollege von mir sagte, er ging früher mal zur Kinderstunde, aber als er die Not sah, hat er gesagt, es kann keinen Gott geben. Die Not in der Welt. Das ist das Problem. Wir sehen überall hin, wir sehen aber nicht in die Hände Gottes. Ich denke, unter uns sind auch, unter uns sind auch viele Geschwister aus der Ukraine, da wo gerade ein Krieg herrscht. Und sie hätten sicherlich die Frage gerne beantwortet, warum musste das passieren? Ähnliche Frage, wie sich die Israeliten sicherlich gestellt haben zu ihrer damaligen Zeit. Das Land war von Krieg gezeichnet, aber auf diese Frage gibt es sicherlich niemals eine Pauschalantwort. Aber Tatsache ist doch, dass was uns der Text auch hier deutlich lehrt, ein momentan erlebtes Leid ist niemals ein Zeichen dafür, dass Gott nicht da ist, dass Gott uns verlassen hat, dass Gott uns vergessen hat. Denn gerade heute, wenn wir gleich das Abendmahl feiern werden, da steht Jesus vor uns. Da steht Jesus vor uns und zeigt uns was? Er zeigt uns seine Hände. Er zeigt dir und mir heute durch dieses Abendmahl seine Hände. Und er bringt damit den Beweis seiner Anwesenheit für uns. Denn was sehen wir an seinen Händen? Seine Hände sind durch die Nägel am Kreuz ist er gehalten worden. Seine Hände haben diese Nägelmale, so wie der Thomas, einer seiner Jünger, der sie fühlen wollte, um einen Beweis zu haben. Genauso steht Jesus heute vor uns und zeigt uns, dass seine Hände für uns durchbohrt worden sind. Das ist sein Zeichen der Treue. Er starb am Kreuz für dich und mich, am Kreuz von Golgatha, für deine und meine Sünden. Für eine Not, die uns ewig von Gott trennen könnte. Jesus kam also, um ein viel größeres Leid und um weitaus verheerende Folgen aus unserem Leben herauszutilgen, als das, was wir vielleicht momentan auch erleben. Nämlich die Ewigkeit stand auf dem Spiel. Diese Trennung von Gott stand auf dem Spiel. Und das ist so viel mehr, was Jesus uns dadurch gegeben hat. Er hat die Beziehung zwischen Vater und uns wieder hergestellt durch seinen Tod am Kreuz. Und damit komme ich zum dritten und letzten Gedanken des Textes. Die Treue Gottes ist sein Blick nach vorne mit uns. Wir erkennen seine Treue an seinem Blick nach vorne mit uns. Da sagt Gott in der zweiten Hälfte des 16. Verses, deine Mauern sind allezeit vor mir. Ja, was ist mit den Mauern Jerusalems? Wer schon einmal in Jerusalem gewesen ist, wir sind ja mit, ich glaube, wir alle, die wir da waren, sind auf diesen Mauern spazieren gegangen. Sie sind so breit, da kann man mit Gegenverkehr aneinander vorbeikommen. Ne? Und wir sind auf diesen, das sind starke, dicke Mauern. Diese Mauern geben der Stadt eine gewisse Sicherheit. Und wenn man von Feinden bedroht, sich bedroht fühlte, dann war es das Beste, hinter den Mauern Schutz zu suchen. Denn dort hatte man eine Zuflucht. Zur Zeit Jesajas stehen diese Mauern noch. Noch geben sie dem Volk eine gewisse Sicherheit und Zuflucht. Aber Gott sieht auch in die Zukunft dieses Volkes. Er sieht den Krieg gegen Babylon und er sieht die zerstörten Mauern Jerusalems. Diese Sicherheit wird eines Tages fallen, das weiß Gott. Die Mauern Jerusalems sind mittlerweile, Albert, du darfst mich berichtigen, 6 oder 7 Mal abgebaut oder zerstört und wieder aufgebaut worden. Ich denke, jeder von uns hat so eine Mauer im Leben. Eine Mauer, die uns eine gewisse Sicherheit bietet. Es kann meine finanzielle Sicherheit sein oder es können Personen sein, auf die ich baue, meine Familie, meine Freunde. Ja, wenn es uns gut geht, wir unter guten Verhältnissen leben, gibt es uns eine gewisse Sicherheit, oder? Aber wie schnell können solche Sicherheiten fallen? So wie die Mauern in Jerusalem. Ich habe plötzlich meine Arbeitsstelle verloren. Ich hatte einen Unfall, eine Krankheit, meine Ehe. Da kriselt's. Kriege, die momentan in der ganzen Welt toben. Und wie schnell drängt sich mir dann die Frage auf, nach dem Warum? Sieht Gott mich überhaupt? Hat er überhaupt registriert, dass es diese Mauern in meinem Leben, dass sie gerade zusammenbrechen? Hat Gott mich wirklich vergessen? Und so Gott sagt, deine Mauern, Israel, deine Mauern sind allezeit vor mir. Ich weiß, wie es dir geht. Ich kenne deinen Verlust, deine Sorgen, ich kenne deine Not. Aber wenn Gott sagt, alle Zeit, dann bedeutet das, dass Gott mehr sieht als unsere Gegenwart. Dann bedeutet das auch, dass Gott etwas vorhat mit unserem Leben. Im Fall der Stadtmauer Jerusalems weiß Gott, dass die Mauer wieder aufgebaut wird. Heute sehen wir, dass das geschehen ist. Und wissen, dass das Volk Israel von Gott wieder zurückgeführt worden ist in ihre Heimat. Gott hat sie aus aller Welt gesammelt, wie er es ihnen versprochen hat. Denn er ist treu. Aber sind es jetzt diese Mauern der Stadt Jerusalem, die ihnen Sicherheit bringen? Ist es wirklich die Sicherheit, die das Volk braucht? Werden sie jetzt standhalten, diese Mauern, nachdem sie zum 6. oder 7. Mal wieder aufgebaut wurden? Wer jetzt die Situation im Nahen Osten einmal betrachtet, nein, das kann nicht sein. Das kann von jetzt auf gleich knallen und dann gibt es wieder diese Mauern nicht mehr. Das, was Gott seinem Volk hier mitteilen möchte, ist eine wichtige Frage, die wir auch sehr persönlich nehmen sollten. Worauf, auf welche Mauern, auf welche Sicherheiten baust du dein Leben? Denn die Mauer in der Geschichte des Volkes Israels die einzige Mauer, die in ihrem Leben immer gehalten hat, die hieß Gott. Und die war nicht aus Stein, sondern sie hat auch in der Wüste, wo nichts war, ihnen Schutz gewährt. Lasst uns heute die Mauern unseres Lebens überprüfen. Worauf bauen wir unsere Sicherheit? Was gibt mir Sicherheit? Baue ich Sicherheit wirklich auf dem, was ich mir persönlich aufgebaut habe? Oder habe ich meine Sicherheit in ihm, in dem Herrn, der versprochen hat, treu zu mir zu stehen? Die Treue Gottes, lasst uns sie niemals von der augenblicklichen Situation in unserem Leben abhängig machen, denn diese hat eine komplett andere Grundlage. Treue Gottes ist erstmal eine Entscheidung für uns. Sie wird sichtbar in den Narben an den Händen Gottes, an den Narben, die Jesus für uns erlitten hat. Und es ist sein Blick nach vorne mit uns. Er möchte uns ans Ziel bringen. Deswegen lasst uns in ihm die Sicherheit suchen und auf seine Treue vertrauen. Ich wünsche uns Gottes Segen im Nachdenken. Amen.